Suchen und Finden begleitet uns in unserem Leben, in unserem Alltag. Und auch in der Bibel können wir was über Suchen und Finden lesen, sonst wäre es ja kein Predigtthema. Cornelius war ein Suchender. Und ich hätte von euch gerne jetzt ein kurzes Handzeichen, wenn ihr auf Anhieb wisst, was Cornelius und seine Geschichte sind. Einfach kurz mal Hand hoch. Carsten hat schon verraten, ist aus Apostelgeschichte. Ja, einfach nur einmal Hand, wer weiß, wer Cornelius ist. Schön, so ging es mir auch, als ich angefangen habe, die Predigt vorzubereiten. Aber jetzt weiß ich ein bisschen mehr. Ohne Cornelius sähe unsere Welt heute komplett anders aus. Stellt euch eine Welt vor, ohne Kirchen, kein Sonntag, keine protestantische Uni in Marburg, keine Ostereier, kein Weihnachten, keine Christines, Davids, Marias, Jonathans, Hannas. All diese christlichen Attachments, die wir so haben, stellt euch vor, die wären weg. Weil wenn wir uns die Apostelgeschichte angucken, dann spielt Apostelgeschichte 10 und die Cornelius-Geschichte eine ganz zentrale Rolle. Und zwar war das, was Cornelius erlebt hat, für die Gemeinde in Jerusalem, für die damaligen jüdischen Christen, der Startpunkt oder der Grund, warum sie angefangen haben, Heiden zu missionieren. Also Menschen, die keinen jüdischen Hintergrund haben, auch die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben. Das heißt, es ist mit ein Grund, warum das Evangelium bis hier hingekommen ist, warum viele von uns heute hier sitzen können. Und wer war Cornelius? Cornelius war ein Hauptmann, ein Centurio, ein Hundertschaftsführer im römischen Heer. Das heißt, viele Leute über ihm, 100 Menschen unter ihm. Und Cornelius hatte, weiß ich nicht, ob er einen kultischen oder irgendeinen religiösen Hintergrund hatte. Auf jeden Fall hatte er keinen jüdischen Hintergrund. Er war in Caesarea stationiert und da war er ein Ausländer. Er war da fremd, fremde Kultur. Und es ist so ein bisschen ähnlich, wie wir auch viele Migranten oder Flüchtlinge jetzt in Deutschland haben oder auch internationale Studenten, die auch in einem anderen Land leben, in einer fremden Kultur, vielleicht einen anderen religiösen Hintergrund haben. So ein bisschen die Situation ähnelt sich wie die von Cornelius. Und heute Abend wollen wir uns drei Sachen näher angucken. Was und wie hat Cornelius gesucht? Was hat er denn gefunden? Und wie können wir als Menschen, die wir vielleicht Gott schon ein bisschen kennen, denjenigen, die suchend sind, behilflich sein oder ihnen dienen? Genau, und dazu möchte ich euch den ersten Teil von der Cornelius-Geschichte vorlesen. Und den zweiten fasse ich ein bisschen zusammen, weil der ist sonst furchtbar lang. Und den dritten Teil gucken wir uns gemeinsam an. Aus Apostelgeschichte 10. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italienischen Einheit, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete, sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er, also der Engel, sprach aber zu ihm, deine Gebete und deine Almosen sind aufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und sende jetzt Männer nach Joppe und lass Simon holen, der den Beinamen Petrus hat. Dieser herbergt bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer ist. Als aber der Engel, der mit ihm redete, weggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen frommen Soldaten, von denen, die beständig bei ihm waren. Und als er ihnen alles erzählt hatte, sandte er sie nach Joppe. So, jetzt kommt meine Kurzzusammenfassung. Was danach war, nächster Tag, sind wir in Joppe. Petrus ist auf dem Dach des Hauses zum Gebet, ungefähr kurz vor Mittag. Petrus hat Hunger und er betet und er hat eine Vision von einem Tuch, das vom Himmel herabgelassen hat, in dem viel Viehzeugs, Tiere, Schlangen, Vögel, Tiere rumlaufen. Und er hört eine Stimme, schlachte und iss. Und Petrus ist total verwirrt und er denkt, da sind doch auch unreine Tiere dabei. Nein, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen, etwas, was nach dem jüdischen Gesetz unrein ist. Und das wiederholt sich dreimal. Und Petrus versteht es nicht und grübelt nach, was heißt es denn? Und während Petrus noch grübeln, kommen unten die Männer an, die Cornelius losgeschickt hat. Petrus ist aber so in Gedanken versunken, dass er das gar nicht mitbekommt. Gott spricht zu Petrus, da unten sind Männer und sie werden dich bitten, mit ihnen zu gehen. Geh mit ihnen, hab keine Vorbehalte. Petrus geht mit, den Männern mit. Nächster Tag kommen sie in Caesarea an. Und Cornelius hat schon alle zusammengetrommelt, Familie, Freunde, sein ganzes Haus, alle, die ihm wichtig waren, sind da versammelt in seinem Haus. Und dann kommt Petrus an und Cornelius begrüßt ihn und er fällt ihm zu Füßen, eine ganz ehrerbietige Begrüßung. Und Petrus, und ziemlich das Erste, was Petrus sagt, ist, hey Cornelius, du weißt, dass ich als Jude eigentlich gar nicht in deinem Haus einkehren darf. Ich darf eigentlich gar nicht mit dir zusammen essen, weil du bist ein Heide und ich bin ein Jude, ist so das Erste, was er sagt. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keine Vorbehalte haben soll. Und da deutet Petrus diese Vision mit den Tieren, die er gehabt hat. Und dass ich keinen Menschen als unrein ansehen soll. Und dann fragt Petrus Cornelius, warum hast du mich denn holen lassen? Was soll ich denn hier? Und dann erzählt Cornelius von seiner Begegnung mit dem Engel. Und in dem Moment versteht Petrus, dass er auch den Nichtjuden, die da versammelt sind, die gute Botschaft von Jesus erklären sollen, sie einladen soll zum Glauben und zum Heil in Jesus Christus. Und wie kommt man jetzt auf die Idee, dass Cornelius ein Suchender ist? Weil das Wort suchen kommt in dem Text quasi einmal vor, aber nur, weil die Boten von Cornelius das Haus gesucht haben, nicht in Bezug auf Cornelius. Aber Cornelius war kein Jude. Er war fremd. Er hatte wahrscheinlich andere religiöse Rituale gelernt, kannte vielleicht andere Gottheiten. Und trotzdem können wir in dem Text lesen, dass er gebetet hat und dass er Almosen gegeben hat. Das heißt, er muss beobachtet haben, was die Juden in Caesarea machen. Weil das kann er ja nicht einfach so gewusst haben. Zum Beispiel können wir lesen, dass in der 9. Stunde, was ungefähr 15 Uhr nachmittags ist, und das ist die Zeit des jüdischen Mittagsgebets. Zu dieser Stunde betete er, als er die Vision von dem Engel hatte. Das heißt, Cornelius hat aufmerksam geschaut, wie leben die Juden ihren Glauben da. Und wir können auch lesen, dass Cornelius als fromm, gottesfürchtig und als ein gerechter Mann bezeichnet wird. Und das sind alles Worte, die wir in der Bibel sonst finden, wenn es um Menschen geht, die nach dem jüdischen Gesetz ein gutes Leben geführt haben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jüdisches Gesetz gelesen habt. Das sind ziemlich viele Regeln. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man die spannend findet und sich dafür interessiert, wenn man nicht ernsthaft nach Gott sucht, also nach dem, der dahinter steht. Noch ein Zeichen dafür, dass Cornelius irgendwie richtig suchend war. Das war ihm echt wichtig. Der hat sein ganzes Haus, alle seine Freunde und seine Verwandten, alle, die ihm wichtig waren, hat er eingeladen, zusammengetrommelt, noch bevor Petrus angekommen ist, ohne dass er eigentlich wusste, was da passiert. Und er fällt Petrus zu Füßen. Das ist eine ganz, ganz viel Ehre, die er ihm da als Mann Gottes entgegenbringt. Alles das ist für mich ein Zeichen, dass Cornelius echt auf der Suche war und so ein ernsthaftes persönliches Interesse hatte an Gott. Und das ist ja irgendwie schön und gut für Cornelius. Der ist schon lange tot. Aber was hat es mit uns zu tun heute? Erstmal heißt es für mich, Glauben ist nicht so ein Werbegeschenk, was wir irgendwie so auch noch mit dabei kriegen, weil wir in einem gläubigen Umfeld leben, weil wir in einer gläubigen Familie aufgewachsen sind oder weil wir öfter mal im Gottesdienst sitzen. Sondern Glaube an Gott ist was, dafür muss man sich manchmal aufmachen, auf die Suche machen. Guido hat es letzte Woche erzählt, er hat gesagt, sogar Abraham, einer der großen Glaubenshelden der Bibel, sogar Abraham musste sich an der Stelle mal aufmachen und losgehen und suchen. Und dann hat er auch auf diesem Weg dieses feste Vertrauen in Gott gefunden. Und suchen kostet auch Mut. So, was denken denn die anderen um mich herum? Was denkt mein Umfeld, wenn ich auf einmal anfange, ernsthaft Gott zu suchen? So, ich kann mir vorstellen, die Soldatenkollegen von Cornelius haben vielleicht manchmal komisch geguckt, haben gedacht, was macht er denn? Warum geht er jetzt immer beten? Macht er den Juden alles nach? Hat er sich verändert? Komisch. Oder vielleicht hatte der eine Frau, die sich gewundert hat, warum ihr Mann auf einmal Geld an völlig fremde Menschen verschenkt. Ist ja erstmal ein bisschen seltsam. Und wenn ihr jetzt mal ein paar Minuten zurückdenkt, die Suchaktion, die wir eben gemacht haben oder die ihr gemacht habt, als ihr gesucht habt, was hast du dabei gedacht? Hast du dich gefragt, was die anderen um dich rum denken, wenn du jetzt auf einmal anfängst, da unter der Bank auf dem Boden rumzukrabbeln oder wie deine Haare dann nachher aussehen? Ist ja irgendwie auch seltsam, wenn man sucht. Oder hast du vielleicht gedacht, ich will eigentlich gar nicht suchend aussehen. Das ist ja vielleicht peinlich. Oder vielleicht wirkt das verzweifelt oder unwissend. Und die Blöße will ich mir eigentlich gar nicht geben. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich nicht davon abhalten lässt, nach Gott zu suchen. Wenn du jetzt keine Süßigkeiten gefunden hast, okay, nicht so schlimm. Aber Gott suchen ist was ganz Persönliches. Lass dich davon nicht abhalten, wenn du Fragen hast, weil du denkst, oh, ich sehe blöd aus oder es ist peinlich, sondern ich möchte dich ermutigen, stell diese Fragen, auch wenn die vielleicht dir blöd vorkommen oder kindlich oder so. Cornelius war ein erwachsener Mann, der 100 Soldaten vorgestanden ist. Und er war sich nicht zu fein, um sich auf die Suche zu machen nach Gott ins Ungewisse rein. Vielleicht bist du auch total ehrgeizig beim Suchen und denkst, ich will auf jeden Fall auch finden. Und vielleicht hast du so ein bisschen Angst insgeheim, dass du nicht findest, was du suchst. Dass du Gott vielleicht nicht findest, wenn du ihn wirklich suchst, dass du enttäuscht wirst. Und da möchte ich dir echt sagen, auch aus eigener Erfahrung, dass ich aus tiefstem Herzen glaube, dass Gott da treu ist. Und wenn wir ihn ernsthaft suchen, dann stellt er sich zu dem, was er auch in seinem Wort sagt, dass wenn wir ihn suchen, dass er sich finden lässt. Oder vielleicht bist du dir auch gar nicht so sicher, ob du Gott wirklich finden willst, weil du dann eventuell feststellst, Gott ist ja vielleicht anders, als ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht zerbröselt dein Weltbild und vielleicht musst du dann Konsequenzen daraus ziehen für dein Leben und vielleicht willst du das gar nicht. Aber auch dann möchte ich dich ermutigen, dass eigentlich das, was wir bei Gott finden, ist immer gut. Cornelius hat mit Sicherheit nicht mit dem gerechnet, was er dann gefunden hat, was er bekommen hat. Aber das gucken wir uns später an. Also es kostet uns was, Gott zu suchen. Es ist nicht umsonst. Und warum sollten wir denn das tun, wenn es das erstmal was kostet? Kraft oder Zeit oder Geld oder Nerven? Kurze Antwort, weil Gott, bei was wir bei Gott finden, lohnt sich auf jeden Fall. Lange Antwort. Ich habe den nächsten Punkt mal genannt, irgendwie Reichtum unseres Glaubens. Klingt so ein bisschen alt und verstaubt. Aber ich glaube, wenn wir uns mal angucken, was hat denn unser Glaube, was hat christlicher Glaube eigentlich zu bieten? Manchmal leben wir so in unserem Christsein und es ist vieles selbstverständlich und vielleicht verschwimmt uns manchmal der Blick für diese krassen Schätze, die wir haben in unserem Glauben oder in Jesus Christus. Wir nehmen das nicht mehr so bewusst wahr und dabei können wir so, wir können stolz sein und auch glücklich sein und das auch laut und deutlich sagen, was wir an unserem Glauben, was wir in unserem Gott haben. So, wir brauchen uns unserer Botschaft des Evangeliums nicht zu schämen, sondern das ist unser Aushängeschild, so unsere Werbetafel, das, was wir suchenden Menschen anbieten können. Und so ein paar konkrete Sachen gucken wir uns jetzt an in dem Text. Mal einen Vers oder einen Satz auf der Folie und ihr könnt es mitlesen. Genau. Und schon in dem kurzen Text, der dann am Ende von Apostelgeschichte 10 steht, gibt es so viel, was wir finden können. Das erste ist Frieden. Das erste, was Petrus überhaupt erwähnt. Wenn ich mein Christsein so zusammenfassen müsste in drei Worten, dann wäre das Liebe, Frieden, Vergebung. Frieden können wir haben mit Gott, weil Jesus uns versöhnt hat. Mit anderen Menschen um uns herum können wir in Frieden leben, weil wir bei Gott angenommen sind, weil wir Vergebung ausüben können. Frieden mit uns ganz persönlich, weil wir Herzensgespräche mit unserem Schöpfer führen können. Und ich glaube, wenn es etwas gibt, das unseren Glauben attraktiv macht, dann dieser Friede, den Jesus schenkt. Wie sonst soll so ein Dietrich Bonhoeffer, wenn er in einem Kellergefängnis von den Nazis da gefangen sitzt und eigentlich auf seinen Tod wartet, wie kann man ein Gedicht dann schreiben mit dem Titel von guten Mächten treu und still umgeben, wenn man nicht in seinem Herzen Frieden hat? Oder wie können wir Geschichten hören von Christen aus aller Welt, die unter Verfolgung leiden und trotzdem ihren Glauben mit Nachdruck bezeugen, auch unter Folter oder Todesangst? Woher können sie diesen Frieden haben, wenn nicht von Gott? Und also ich finde, das ist ein krasses Geschenk. Gottes Friede, der höher ist als alle unsere Vernunft. Wieder auferweckt ist auch ein Schlagwort, was in dem Text vorkommt. Und es ist auch ein echtes Geschenk, dass wir in Jesus einen Gott haben, der wirklich Tod, das Böse in dieser Welt und den Teufel besiegt hat und ihm überlegen ist. Wir haben einen unfassbar mächtigen Gott. Und in unseren westlichen Gesellschaftsformen sind wir uns, glaube ich, dessen nicht oft so bewusst, dass wir eine geistliche Welt um uns herum haben. Aber wenn du mal in den Urlaub fährst oder einen Einsatz machst nach Indien oder in afrikanische Länder, die Menschen da gehen täglich mit Flüchen oder mit bösen Geistern um. Es ist total nah an deren Lebenswelt. Und was für ein Privileg ist es dann, wenn du weißt, mein Gott hat Macht über einfach alles. Und es ist ein Privileg zu wissen, auch für uns, dass Angst, und Leid und Hass und Depression, Neid, Zerstörung, das, was unser Leben kaputt machen will und Tod bringt, dass diese Dinge nicht unser Leben bestimmen müssen. Sie sind zwar manchmal da und da müssen wir uns damit auseinandersetzen und das muss nicht einfach sein und ist es meistens auch nicht, aber diese Dinge haben nicht das letzte Wort in unserem Leben. In Jesus Christus haben wir eine Person gefunden, die all das besiegt hat. Noch was, was wir in unserem Glauben finden können, ist Vergebung. Gerade auf der Heilwerden-Tagung ging es heute Vormittag auch um Vergebung und wie viel Macht Schuld oft über uns haben kann, wenn wir sie nicht bekennen. Schuldgefühle können total hartnäckig sein, wenn wir damit rumlaufen und sie nicht loswerden können. Und in unserem Glauben haben wir damit eigentlich geschenkt, dass wir jeden Tag mit der Gewissheit herumlaufen können, dass wir einen Gott haben, der alle unsere Übertretungen und alle unsere Schlechtigkeiten, unsere Gedanken, alles, was schlecht ist in uns, einfach vergibt. Nur weil wir an seinen Namen, weil wir an ihn glauben, dass er für unsere Schuld gestorben ist, ohne dass wir irgendwas dazu tun. Da dürfen wir in Freiheit von Schuld leben. Fachwort dafür wäre Gnade. Und manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, vielleicht, Christine, mehr Verbote als Freiheit, vielleicht ein bisschen langweilig. Aber das Schöne, in dem Text steht, die Gläubigen, die mit Petrus in Cornelius' Haus waren, sie staunten. Und in anderen Übersetzungen heißt das, sie gerieten außer sich. Also unser Glauben oder Leben mit Jesus ist nicht langweilig. Da ist Spannung, Spiel, Spaß, Spannung, Aufregung, Abenteuer mit dabei, wenn wir wirklich mit Jesus unterwegs sind. Das alles haben Cornelius und sein Haus gefunden und das alles können wir im christlichen Glauben in Jesus finden. Mega interessant an der Geschichte ist, dass Petrus quasi gar nicht, er hat gar nicht die Zeit, um die Leute überhaupt zu fragen, hey, was ich euch da erzählt habe, wollt ihr das annehmen? Mögt ihr das? Glaubt ihr das eigentlich in euren Herzen? Nee. Also noch während Petrus zu ihnen spricht, fällt der Heilige Geist auf sie. Kann mir nicht vorstellen, dass Petrus und seine Mitarbeiter noch gesagt haben, komm, mal an die Seite, wir sprechen noch mal gerade ein Übergabegebet, das macht man so, wenn man Christ wird. Und vielleicht geht das einigen von euch so, dass ihr euch eigentlich schon lange entschieden habt, ja, Gott ist cool, ich möchte mein Leben mit Gott leben. Aber du bist dir immer noch irgendwie unsicher, ob du jetzt wirklich ein Teil von Gottes Familie bist oder ob dir da noch irgendwie ein Ritual oder irgendwas fehlt dazu. Und ich möchte dir gerne zusagen, was in Apostelgeschichte 10,43 steht. Ihm, also Jesus Christus, bezeugen alle Propheten, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen jeder, der an ihn glaubt. Es steht nicht jeder, der schon mal ein Übergabegebet gesprochen hat. Nicht jeder, der regelmäßig donnerstags in den CT-Gottesdienst geht. Auch nicht jeder, der schon mal beim Discover-Kurs war. Das sind alles gute Traditionen, das ist super. Ich bin bei vielem total dafür. Aber es ist nicht zentral. Aber vielleicht merkst du auch, okay, da zieht Gott echt irgendwie an meinem Herzen jetzt heute. Oder ich habe so ein paar Sachen gefunden, die hätte ich auch gern. Irgendwie Vergebung oder dieses Staunen oder den Frieden, den Gott gibt. Und du merkst so wie Cornelius, oh, da bewegt sich was in meinem Herzen. Und wenn das deine Situation ist heute Abend, dann möchte ich dich auch ermutigen. Dann komm nach vorne, nachher, wenn Lobpreis ist. Hier sind Menschen, die beten gerne mit dir. Manchmal ist es gut, Sachen auszusprechen, festzumachen, einfach mit einer anderen Person. Mach mit Jesus fest, was dir auf dem Herzen ist. Und jetzt haben wir gesucht oder uns angeguckt, wie Cornelius gesucht hat. Und gefunden oder geguckt, was es zu finden gibt in unserem Glauben, dann können wir eigentlich Schluss machen jetzt. Ist ja eigentlich gut. Ich bin happy damit. Super. Können wir nachher im Kontext noch Torte im Glas essen und uns freuen. Paulus hat auch so ein bisschen ähnlich gedacht. Er hat gesagt, also in 2. Korinther 5 beschreibt er so seine Sehnsucht nach dem Himmel, nach seinem himmlischen Zuhause. Er sagt eigentlich, ach, wäre es schön, bei Gott zu sein. Paulus hat aber auch an ganz vielen anderen Stellen in seinen Briefen, mahnt er uns, dass wir auch einen Job haben in dieser Welt. Dass wir nicht nur an uns selbst uns freuen sollen. Und als Christen und als Menschen, die Gott kennen, sind wir auch Wegweiser oder so Hinweisschilder zu Gott. Das Cornelius hat ja da als Fremder gelebt und kannte wahrscheinlich die Traditionen von den Juden nicht. Und er hat beobachtet. Und irgendwas muss ja an diesem jüdischen Glauben oder wie die Juden ihren Glauben gelebt haben, total attraktiv gewesen sein für ihn. Man fängt ja nicht auf einmal an zu beten und Almosen zu geben, einfach nur so, sondern da muss ja was gewesen sein, was ihn wirklich angesprochen hat, wo er gesehen hat, boah, da leben Menschen wirklich mit einem Gott und der Gott, ich kann den Gott sehen durch das Leben. Das heißt, also zumindest einige Menschen müssen diesen lebendigen Gott wiedergespiegelt haben in ihrem Leben. Dann vielleicht können wir uns fragen, wie sieht das in meinem Leben aus oder wie sieht das in deinem Leben aus? Wo können Menschen, die nach Gott suchen oder nach Erfüllung suchen, was vom Wesen Gottes in meinem Leben erkennen? Und regt mein Verhalten Suchende an, Erfüllung bei Gott zu suchen? Oder den Frieden, von dem wir gerade gesprochen haben? Lebe ich den in meinen Beziehungen? Oder bin ich mehr auf Streit aus oder auf Auseinandersetzungen? Oder wenn ich schuldig geworden bin, gesündigt habe und mich das bedrückt, was mache ich mit dieser Last von der Schuld? Trage ich die ganze Woche mit mir rum, fühle mich schlecht, werde vielleicht ein bisschen depressiv und traurig? Oder nutze ich dieses Angebot der Vergebung Gottes und sage, ja, ich lege dir das hin und bin dann befreit und kann mit dieser Freiheit in meine Beziehung, in meinen Alltag gehen und Menschen ermutigen und bereichern? Lebe ich so, dass andere um mich herum überhaupt mitbekommen, dass Gott eine Rolle in meinem Leben spielt? So ein typisches Beispiel ist irgendwie ja zu Semesterstart Essen in der Mensa mit Kommilitonen. Die kennt man gerade erst, da will man noch nicht irgendwie so sich offenbaren komplett. Dann isst man. Gebet vom Essen oder kein Gebet? Damit will ich jetzt nicht sagen, dass alle Christen immer vor jedem Essen beten müssen. Das ist Quatsch. Aber vielleicht kannst du dich mal fragen, warum würde ich da beten? Oder warum würde ich auch vielleicht nicht beten? Was ist der Grund dafür? Und wie äußert sich eigentlich mein Glaube? Und wo kommt mein Glaube überhaupt in Berührung mit Öffentlichkeit? Also außerhalb von Gottesdienst, außerhalb von dem Dienst, den du vielleicht machst oder dem Hauskreis, in dem du bist. Wo wird mein Glaube öffentlich? Früher, also zu Zeiten, wo Cornelius gelebt hat, war Glauben sowieso eine öffentliche Sache. Es war kein Tabuthema, wie es heute bei uns ist, sondern es war was öffentlich war sowieso. Das heißt, in unserer Gesellschaft, wo wir sind, ist es manchmal ein bisschen herausfordernd, dass wir Glauben für andere sichtbar machen, weil wir nicht diese natürlichen Punkte haben in unserem Alltag. Und ich denke zum Beispiel so an Migranten oder Flüchtlinge, Leute, die aus anderen Ländern herkommen, die eben eine ähnliche Situation haben wie Cornelius damals, die fremd sind, vielleicht deswegen nochmal mit einem beobachtenden Auge auch Christen angucken. Was zeigen wir? Wie leben wir unseren Glauben? Was bekommen diese Menschen mit von Christsein? Weil wenn es ein Tabuthema ist oder ein Thema, wo man nicht so schnell ins Gespräch drüber kommt, dann werden sie nicht viele Fragen stellen, sondern sie werden eher beobachten, was wir tun und dann ihre Schlüsse daraus ziehen. Und ich glaube, darum ist es total wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir ein Spiegelbild von Gott sind und wie wir unser Leben mit Gott leben, in unseren Beziehungen, in unserer Familie, in unserer Gesellschaft, in der Uni, auf der Arbeit. Damit Menschen eben, die suchen sind, eine Chance haben, Gott in unserem Leben, in all seinem Reichtum, in all der Fülle und all dem, was man bei ihm finden kann, zu sehen. Und zum Schluss würde ich euch gern herausfordern. Ich würde sagen, such dir mal ein Kernmerkmal deiner Gottesbeziehung raus. Also irgendwas, was für dich natürlich ist, was dir leicht fällt, was du sowieso immer machst in deiner Gottesbeziehung. Für einige kann das Beten vorm Essen sein, für andere vielleicht Gott mal kurz zu danken für so Kleinigkeiten, eine schöne Blume, irgendwie sowas. Oder wenn du natürlicherweise einfach öfter mal die Bibel auflegst, sowas, das kannst du vielleicht im Lobpreis Gott auch mal fragen, aber dir das zeigt, so eine Sache, die für dich ganz authentisch Christsein bedeutet. Und versuch mal, diese Sache immer wenn du kannst, öffentlich zu leben. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich viel Zug fahre, kann ich meine Bibel in der Ecke lesen. Ich kann aber auch das aufschlagen und andere Leute daran teilhaben lassen. Das kostet vielleicht ein bisschen Mut. Aber ich glaube, da können wir viel Segen sein für Menschen, wenn wir so leben. Das soll nicht kein Krampf und kein Druck sein und nicht zwanghaft, sondern was ganz natürlich ist, wie wir auch sonst unsere Beziehung mit Gott leben. Genau, vielleicht kannst du Gott, wenn du möchtest, während der Lobpreiszeit einfach mal fragen, was das sein kann bei dir. Ich würde einfach zum Abschluss gerne noch mit uns beten. Papa, ich danke dir, dass du ein Gott bist, mit dem wir auf der Suche sein können, dass wir dich suchen können und dass wir dich finden können, dass wir dich finden können in deinem Wort. Vater, und wir haben nur einen Bruchteil uns angucken können von dem Reichtum, mit dem du uns beschenkst und den wir zur Verfügung haben jeden Tag. Und ich bitte dich, dass du uns offenbarst, Vater, was da an Schätzen eigentlich für uns verborgen liegt im Glauben an dich. Vater, wenn wir zweifeln, da bitte ich dich, dass du uns begegnest in diesem Reichtum. Dass du uns das immer wieder neu vor Augen führst, weil das brauchen wir. Jesus, und für da, wo wir Zeugen sein wollen oder sein können, da bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du uns ausrüstest, dass du uns zeigst und führst und lenkst, wie wir Menschen begegnen können, die suchend sind, wie wir authentisch sein können, ohne uns zu verdrehen und trotzdem Menschen am Leben mit dir teilhaben lassen können. Amen.